Liebe Freunde von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema vom Schaden und Nutzen der Aufdringlichkeit. Aus München begrüßt Sie am Mikrofon Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria. Aufdringlichkeit ist ein weit verbreitetes Phänomen, das wir alle kennen, bei anderen ebenso wie zuweilen bei uns selbst. Wir sprechen von einem aufdringlichen Verhalten, wenn sich jemand in den Vordergrund drängt, wenn nach einer Zurückweisung alles unternommen wird, doch noch an das verfolgte Ziel zu gelangen. Oder auch einfach auf der Autobahn, wenn jemand auf der linken Überholspur von einem Hintermann mit Lichthupe nach rechts verdrängt wird, damit der eigenen Geschwindigkeit und dem eigenen Fortkommen kein Hindernis in den Weg gesetzt wird. Ja, selbst bei Farben kann man dieses Verhältnis des Aufdringlichen im Vergleich zum weniger Aufdringlichen beobachten. Wenn etwa bestimmte Komplementär-Farbzusammenstellungen dominieren, die andere Farben verdrängen. Die Maler wussten um dieses Phänomen, das sie nutzten, um mit der exzessiven, fast aufdringlichen Vorherrschaft von Farbe und Komplementärfarbe beim Betrachter des Bildes Gefühle zu verstärken. Van Gogh etwa ist so in seinem Bild Getreidefeld mit Rabe vorgegangen, das durch die Aufdringlichkeit der das Bild beherrschenden Farbtöne Blau und Orange Gefühle wie Traurigkeit oder Verlorenheit evoziert. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Aufdringlichkeit in ihrer negativen Ausprägung hat also etwas mit einem gesteigerten Ego zu tun, das sich vordrängt, durchsetzt und damit den anderen an die Seite, an den Rand, ja, an die zweite, dritte oder vierte Stelle drängt. Von der Wortbedeutung her steht das Aufdringlichsein nahe dem Zudringlichsein und enthält eine Komponente des Drängens oder Drangs oder auch des Drängelns, wie eine Ableitung aus dem 19. Jahrhundert sagt. Im 18. Jahrhundert war der sich von jeglicher Bevormundung befreiende Drang nach außen sogar eine eigene Geistesströmung, die sich literarisch in der Sturm- und Drangzeit niedergeschlagen hat. Das eigene Erleben und Fühlen, frei von vorgegebenen Regeln, Moralvorstellungen und Traditionen, rückte ins Zentrum der literarischen Ausdruckskraft eines mündig gewordenen Genies. Dieser individualistische Gestaltungsdrang lässt sich gut an Goethes Gedicht Prometheus ablesen, der am Ende in der letzten Strophe ausruft: Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. In diesem aufklärerischen Manifest des Gestaltungsdrangs pocht der Mensch in seiner Aufmüpfigkeit gegenüber Gott auf sein Selbstbestimmungsrecht. Ich dich ehren, wofür? Und letztlich schwingt bis heute in allen Unterarten des Drangs sein eigenes Interesse gegen das des anderen durchzusetzen noch etwas von diesem Ich dich ehren, wofür mit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema vom Schaden und Nutzen der Aufdringlichkeit. Auch die Heilige Schrift kennt in der Gestalt des verlorenen Sohnes so eine Aufdringlichkeit, die sich von allen Regeln und Normen befreit hat. Das Vorzeichen des Verlorenen entlarvt sie freilich als etwas Mangelhaftes, als ein Fehlen des Ganzen. das sich sukzessive in dem Gleichnis vom barmherzigen Vater oder wie Papst Benedikt in seinem Jesusbuch geschrieben hat, dem Gleichnis von den beiden ungleichen Söhnen, von den ungleichen Brüdern hervortritt. Wir können an diesem biblischen Beispiel exemplarisch ablesen, was den Menschen letztlich zu solch einer Fehlform der Aufdringlichkeit führt, die nicht mit einem Mal hervorbricht, sondern gleichsam wie eine schleichende Krankheit verschiedene Etappen durchläuft. Ich würde sagen, wir können diesem Gleichnis, das vor seiner Wende in der maßlosen Aufdringlichkeit des Jüngeren gipfelt, so etwas wie die fortschreitende Entfremdung des Menschen von Gott ablesen, die er in seinem Drang nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bis hin zur Perversion der Aufdringlichkeit durchläuft. Dieser Tiefpunkt des Menschen ist in diesem Gleichnis, das wir im 15. Kapitel bei Lukas finden, in Vers 15 erreicht, wo es heißt: Da ging er zu einem Bürger des Landes, drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Wörtlich müsste man das griechische Verb des Aufdrängens, ekoläte, übersetzen. Er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Es ist interessant, das Neue Testament benutzt dasselbe Verb für die Aussage Jesu in Matthäus 19, Vers 5 im Kontext der Ehe und Ehescheidung, dass der Mann Vater und Mutter verlassen wird, um seiner Frau anzuhangen. Auch im Gleichnis des verlorenen Sohns hat der Sohn den Vater verlassen, nicht aber um in geordneter Weise einer Frau in der Ehe anzuhangen, sondern um sich zuletzt, als er alles durchgebracht hatte, was erst durch den Vorwurf seines älteren Bruders spezifiziert wird, dass er sein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, eben an diesem Endpunkt sich einem Bürger aufzudrängen, sich an einem Bürger heranzudrängen, um dort Aufnahme zu finden. Wir haben es in diesem Akt des Aufdrängens im Gleichnis sozusagen mit der Perversion des von Gott in der Schöpfung und in die Schöpfung eingeschriebenen Gesetzes der Liebe zu tun, nachdem der Mann, der Vater und Mutter verlassen hat, sich an eine Frau bindet, wörtlich ihr anhangt. Diese Verdrehung des liebevollen Anhangens in Form eines rohen und aufdringlichen Herandrängens ist aber keine plötzliche Erscheinung. Die Entfremdung des Sohns von seinem Vater, den er verlassen hat, geschieht stufenweise. Der erste Bruch, könnte man sagen, ist die anmaßende, drängende Forderung des Sohns: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Der Vater teilt sein Erbe mit dem Sohn. Aber mit diesem Aufteilen geschieht der erste Schritt der Entfremdung. Was einst gemeinsamer Besitz war, wird nun säuberlich voneinander getrennt und dem gemeinsamen Zugriff entzogen. Der zweite Schritt der Entfremdung ist eine räumliche, die zunächst den Nahbereich betrifft. Der Sohn packt alles zusammen und grenzt sich mit dem Verpacken seiner Güter auch räumlich vom Besitz des Vaters ab. Der dritte Bruch, der nun folgt, ist örtlicher Natur. Der Sohn zieht in ein fernes Land. Das ehemals Gemeinsame wird wegtransportiert und gewissermaßen aus Angst vor einer möglichen Reglementierung vor dem Zugriff des Vaters in Sicherheit gebracht. Der Sohn gewinnt also zunehmend an Autonomie und Selbstbestimmung. Auf diesen dritten Schritt der Entfremdung folgt nun ein vierter, der die gemeinsamen Wertevorstellungen betrifft oder das, was wir Moral nennen. Denn es heißt, dass der Sohn ein zügelloses Leben führte. In seinem Sturm und Drang ist der Sohn so weit gekommen, dass er nun die ihn mit dem Vater noch verbindenden moralischen Vorstellungen über Bord wirft und dem Wahn der Zügellosigkeit verfällt. Erst mit dem fünften Schritt der Entfremdung wird der Bruch mit dem Vater in aller Totalität vollzogen. Da heißt es, er verschleudert sein Vermögen. Sogar das letzte Verbindungselement, nämlich sein Erbe, das ihm noch von seinem Vater geblieben war, fällt nun der Selbstbestimmung zum Opfer. Es ist der Preis, den ihn sein neues Leben fern vom Vater und seinen Traditionen und Moralvorstellungen kostet. Die im Evangelium beschriebene Hungersnot, die über das Land kam, ist letztlich Ausdruck des ungestillten Hungers des Sohnes, den selbst sein Befreiungsdenken und Autonomiestreben nicht zu stillen vermochte. Es ging ihm sehr schlecht. Diese kurze Zustandsbeschreibung enthüllt den wahren Kern seines Daseins, vielleicht mehr, als es lange Umschreibungen zu tun vermocht hätten. An diesem wirtschaftlichen wie moralischen Tiefpunkt verfällt dieser verlorene Sohn nun in die Haltung der Aufdringlichkeit, von der wir eingangs ausgegangen sind. Er drängt sich an einen Bürger heran, er drängt sich auf, will ihm anhangen, um überleben zu können. Dieser Perversion der Liebe in der grenzenlosen Aufdringlichkeit folgt aber nur noch ein weiterer Sturz. Der namenlose Bürger schickt ihn zum Schweinehüten. Sein Lebensniveau sinkt, wie sich Papst Benedikt XVI. Ausgedrückt hat, unter das der Schweine. Nicht zu Unrecht hat der Papst in diesem Gleichnis den Geist der neuzeitlichen Rebellion gegen Gott und Gottes Gesetz gesehen, die im Sturm und Drang, wie wir es eingangs betrachtet haben, einen literarischen Höhepunkt gefunden hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in unserer Sendung Quellgrund mit dem Thema vom Schaden und Nutzen der Aufdringlichkeit nun bis zum Gleichnis des verlorenen Sohns vorgestoßen und seiner Aufdringlichkeit gegenüber einem ungenannten Bürger des Landes. Verweilen wir noch ein wenig bei unserem Gleichnis. In fünf Schritten hat sich der Sohn von seinem Vater entfernt, sukzessive, bis er keinen anderen Ausweg mehr fand, als sich einem anderen aufzudrängen. Nach Augustinus steht die Zahl 5 für die 5 Sinne und somit für den Menschen, der immer in Gefahr steht, in seinem Sturm und Drang, in prometheusischer Selbstüberschätzung gegen seinen Schöpfer aufzubegehren. Dein nicht zu achten wie ich, haben wir noch von Schiller her im Ohr. Und das Besondere dieses Gleichnisses ist nun, dass Gott in seiner grenzenlosen Großherzigkeit und Barmherzigkeit den an der Aufdringlichkeit erkrankten Menschen heilen will. Der Vater achtet die Freiheit des Sohnes, lässt ihn gewähren, hindert ihn nicht an seinem Aufbruch. Aber er wartet geduldig, bis die Wende im Aufdringlichen einkehrt, die sich wiederum in 5 Schritten ereignet. Der erste Schritt, mit dem die Wende eingeleitet wird, ist die Selbsterkenntnis. Der Sohn geht in sich. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen? Und ich komme hier vor Hunger um. Mit dieser Selbsterkenntnis wird mein Sohn die Kehrtwende eingeleitet. An diese Kehrtwende folgt ein zweiter Schritt wieder zurück zum Vater, der Willensentschluss. Ich will aufbrechen und zurückkehren. Nach der Selbsterkenntnis und dem Willensentschluss folgt das Eingestehen der Schuld. Ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Nach diesem dritten Schritt zurück, dem Eingestehen der Schuld, folgt ein vierter, nämlich die Reue oder die Selbstverdemütigung. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Damit aber all diese Schritte nicht reine Theorie bleiben, folgt nun die Praxis im fünften Schritt, nämlich dem Entschluss, wirklich zu gehen. Da brach er auf und ging zu seinem Vater. Interessant ist nun, dass mit dem beginnenden Heilungsprozess, der in fünf Schritten verläuft, das Verhalten des Vaters korrespondiert, das Lukas ebenfalls in fünf Etappen schildert. Der fünffachen Entfremdung des Aufdringlichen entspricht gleichsam eine fünffache Gegenbewegung seitens des Vaters auf den Sohn zu. Die erste Bewegung zum Sohn hin ist das stete Ausschauhalten nach dem Sohn. Wir können uns dem Vater vorstellen, wie er am Fenster steht, Tag um Tag den Horizont absucht, ob der Sohn nicht doch zurückkommt. Denn es heißt bei Lukas, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Der zweite Schritt auf der Seite des Vaters ist das dem Sohn entgegeneilende Herz. Lukas schreibt, er hatte Mitleid mit ihm. Das Herz des Vaters eilt also seinem Sein gleichsam voraus und dem Sohn entgegen. Dieses Mitleid Gottes. Dann drittens folgt die Überwindung der fernen Distanz. Also nicht nur das Herz, das dem Sohn entgegenläuft, sondern der Vater selbst springt auf und läuft dem Sohn entgegen. Nach der Überwindung der fernen Distanz folgt im vierten Schritt der Gegenbewegung auf der Seite des Vaters die Überwindung der näheren Distanz. Das heißt da, er fiel ihm um den Hals. Also auch die letzten Zentimeter der Entfernung werden durch diese Umarmung eingeholt und ausgemerzt. Und dann im Höhepunkt dieser Gegenbewegung im fünften Schritt, das Herausführen aus der Perversion mit der Wiederherstellung des Liebesverhältnisses. Er küsste ihn. Der Vater küsst den Sohn. In diesen Liebeskuss hinein spricht nun der Sünder sein Bekenntnis, auf das der Vater weder mit Vorwürfen noch mit Forderungen reagiert, sondern seinen Knechten vier kleine Aufträge gibt, die so etwas wie den Rahmen oder die ausdeutenden Zeichen des Geschehens, des Liebeshandeln Gottes am sündigen Menschen gewertet werden können. Das erste kleine Zeichen betrifft das Gewand. Der Vater befiehlt, hol schnell das beste Gewand. Das Gewand erinnert an das Wiederherstellen der Taufgnade im Sohn, indem der Vater sein zerrissenes, verdrecktes und stinkendes Kleid durch ein neues, reines und weißes Leinen ersetzt. Dann das zweite ausdeutende Zeichen geht mit dem Befehl einher, steckt ihm einen Ring an die Hand. Mit dem Ring wird die bräutliche Dimension, in der der Mensch mit seinem Gott steht, wiederbelebt. Der zerbrochene Bund wird neu geschlossen. Dann ein drittes kleines Zeichen, zieht ihm Schuhe an. Wir können uns vorstellen, dass der Sohn zerlumpt und barfuß heimgekommen ist. Die Schuhe sind nun Ausdruck der neuen Bereitschaft des Sohnes, sich vom Vater wieder aussenden zu lassen, in ferne Länder, Nun aber damit auch andere von der Liebe und der Barmherzigkeit des Vaters erfahren dürfen. Und das letzte der kleinen Zeichen geht mit dem Befehl des Vaters einher: Bringt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Die Speise, die Stärkung, das Festmahl deutet auf jenes endzeitliche Hochzeitsmahl, das der Herr denen bereitet hat, die ihn lieben, und das in jeder heiligen Eucharistie antizipiert wird. So gilt auch jedem von uns, der sich im Sakrament der Beichte mit Gott versöhnen lässt, das Wort des barmherzigen Vaters: Mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Liebe Freunde von Radio Horeb, bislang sind wir von den negativen Erscheinungen der Aufdringlichkeit ausgegangen, die uns von Gott in einem überstiegenen Autonomiebedürfnis entfremdet und uns gegenüber unseren Mitmenschen lästig erscheinen lässt. Der Titel unserer Sendung lautet jedoch Vom Schaden und Nutzen der Aufdringlichkeit. Kann diesem nun von den verschiedensten Seiten beleuchteten und scheinbar so hässlichem egoistischem Gehabe auch ein Nutzen abgerungen werden? Der egoistische Drang der Selbstbestimmung, die Überheblichkeit des Stürmen und Drängens, geht, wie es das Gleichnis vom barmherzigen Vater auf so anschauliche Weise vor Augen geführt hat, irgendwann auf Kosten des anderen, der durch das eigene Ego verdrängt oder in Bedrängnis gebracht wird. Nun kennt die Heilige Schrift in der Tat auch eine Art von Aufdringlichkeit, die sozusagen zum Nutzen des Menschen geschieht, wie es ein anderes Gleichnis aus dem Munde Jesu schildert. Hier wird die Aufdringlichkeit des Menschen sogar als etwas Erstrebenswertes dargestellt. Es ist das Gleichnis von der Witwe und dem Richter. Eine von einem Feind bedrohte Witwe, die sich im Unrecht wähnt, bestürmt über einen langen Zeitraum einen Richter, dass er ihr Recht verschaffen möge. Man kann sich die Situation gut vorstellen. Hier eine arme, aber in ihrer Bitte selten aufdringliche Witwe und dort ein zunehmend genervter Richter, der andere Fälle zu bearbeiten hat, als dieses unlukrative Geschäft mit der zahlungsunfähigen armen Frau. Doch wir müssen uns die Witwe nicht unbedingt als alt vorstellen, worauf Joachim Jeremias hingewiesen hat, da das Heiratsalter der Frau zwischen 13 und 14 Jahren lag und es durchaus auch junge Witwen gab. Da diese Witwe nun, ob jung oder alt, den ihr in allem scheinbar so überlegenen Richter so gar nicht in Ruhe lässt, beginnt er zu fürchten, dass sie handgreiflich werden könnte. Aufgrund dieser Bedrohung kommt der Richter zuletzt zur Einsicht, ihr doch Recht zu verschaffen. Ein wahrhaft aufdringliches Verhalten der Witwe. Und doch lobt der Herr im Evangelium ihre Hartnäckigkeit und überträgt sie auf die Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihrem Gott schreien. Sollte er, Gott, zögern und ihnen nicht zu ihrem Recht verhelfen? Die Aufdringlichkeit, von der hier die Rede ist, bezieht sich auf das alle Zeit beten und darin nicht nachlassen. Es ist also die immerwährende Beziehung des Menschen zu Gott, die der Mensch in seinem inständigen, ja Gott gegenüber sich aufdrängenden und flehentlichen Gebet wachhält. Dies geht schon aus der lukanischen Einleitung zu diesem Gleichnis hervor, die da heißt: Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. Der Herr selbst fordert den Menschen in diesem Gleichnis sozusagen zu einem aufdringlichen, dem Herrn die eigene und fremde Not aufdrängenden Gebet auf. Nicht umsonst hat die Tradition der Kirche in der aufdringlichen Witwe ein Bild für die Ecclesia Orans, die betende Kirche, gesehen. Auf diesem Hintergrund kann Chrysostomus schreiben, der die Aufdringlichkeit des verlorenen Sohnes gegenüber seinem Vater und die der Witwe gegenüber dem Richter in einer seiner Homilien zusammenzieht. Ich zitiere: Hab nur den Willen zu beten und dich Gott zu nahen, dann wirst du alles erlangen und alsbald seinen Zorn besänftigen und sein Verwerfungsurteil rückgängig machen. Aber siehe, sagst du, ich bete und erreiche doch nichts. Ja, du betest eben nicht wie jene anderen, wie die Witwe, die den Richter unaufhörlich bestürmte, und nicht wie der Sohn, der sein väterliches Erbe verschwendet hatte. Wenn du so beten wolltest, so würdest du schnell erhört werden. Ja, wenn Gott auch beleidigt wurde, ist er doch unser Vater. Wenn er erzürnt wurde, liebt er doch seine Kinder. Und nur nach dem einen verlangt er, dich nicht für deine Missetaten zu strafen, sondern zu sehen, wie du bereust und ihn um Hilfe anrufst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung vom Nutzen und Schaden der Aufdringlichkeit angelangt. Dabei haben wir zwei Arten der Aufdringlichkeit unterschieden. Auf der einen Seite die Aufdringlichkeit des Ego, der Drang zur Autonomie und Selbstbestimmung, sein zu wollen wie Gott, was dann alle Arten von Aufdringlichkeiten auch gegenüber dem Menschen nach sich zog. Auf der anderen Seite das unerschütterliche Vertrauen Gott gegenüber, in dem sich der Beter Gott gleichsam aufdrängt und in seinem Gebet ihn um alles inständig bittet. Über jene nutzenbringende geistliche Aufdringlichkeit im Gebet hat Papst Benedikt XVI. Jüngst in seinem Brief an die Seminaristen geschrieben, womit wir diese Sendung beschließen wollen. Wenn der Herr sagt, betet alle Zeit, dann fordert er uns natürlich nicht dazu auf, dauernd Gebetsworte zu sprechen, sondern dazu, den inneren Kontakt mit Gott nie zu verlieren. In ihn uns einzuüben, ist der Sinn unseres Betens.